Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Wir wollen über die geschädigte Demokratie, über Autorität und Herrschaft in der Demokratie sprechen. Turbulente Wochen liegen hinter uns. Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat zu einer Krise mit weitreichenden Folgen geführt, nachdem CDU und FDP mit Hilfe der AfD den FDP-Politiker Kemmerich in das Amt des thüringischen Ministerpräsidenten gewählt hatten. Da war eine bundesweite Welle der Empörung ausgebrochen. In der Folge traten nicht nur der Ostbeauftragte der Bundesregierung zurück, auch die Bundesvorsitzende der CDU kündigte ihren Rückzug an. Ein Sonderparteitag soll ihre Nachfolge regeln. Um den Parteivorsitz wird jetzt schon gerungen. Am Altweiber Fastnachtstag, da erschießt ein rechtsextremer Rassist in Hanau 9 Menschen. Anschließend tötet er seine Mutter und sich. Am Rosenmontag fährt ein junger Mann in eine Karnevalsfußgruppe, verletzt über 60 Menschen. Hinzu kommt noch eine Pandemie durch den Coronavirus, die auch Deutschland erfasst hat. Unsere Demokratie scheint buchstäblich angegriffen zu sein. Wir wollen also über Abwehrkräfte, Autorität und Herrschaft sprechen. Mein Gast ist Christoph Möllers. Er lehrt als Professor für öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Staatsrecht an der Humboldt-Universität. Herr Möllers, meine erste Frage. Die Bundesregierung hat einen Krisenstab gebildet wegen des Coronavirus. Wir sehen den Bundessozialminister, Gesundheitsminister und den Innenminister im Fernsehen täglich. Werden von der Corona-Epidemie eigentlich auch Grundrechte berührt? Können sie berührt werden oder sogar eingeschränkt werden?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wenn Personen in Quarantäne gesetzt werden, dann wird damit ihr Recht auf Bewegungsfreiheit eingeschränkt, und zwar massiv. Und damit haben wir im Grunde tatsächlich den Fall, dass der Virus auch so relevant wird für die Freiheitsverteilung in der Gesellschaft. Klar.
Also ein freiheitsrelevanter, eine virale Freiheitsschädigung. Denn wenn ich das zu Ende denke, Infektionsschutzgesetz erlaubt Menschen abzusondern, erlaubt auch Versammlungsfreiheit einzuschränken. Mhm. Und das geht noch weiter, das geht bis zu Post lesen oder Unverletzlichkeit der Wohnung aufzuheben. Das sind massive Eingriffe in Freiheitsrechte, die wir so kaum kennen, ne?
Ja, die Erfahrung haben wir eigentlich noch nicht gemacht in der Bundesrepublik. Das ist ja nun auch sehr lange her, dass überhaupt so eine Form von Pandemie bei uns angekommen ist. Das ist ja letztlich das letzte Mal nach dem Ersten Weltkrieg passiert in Deutschland, wenn ich es richtig sehe. Und es wird einfach interessant sehen, zu sehen, wie damit alle umgehen. Ich mache mir eigentlich nicht so große Sorgen um die Institutionen. Ich habe das Gefühl, dass das alles relativ professionell und wenig hysterisch läuft. Ich habe nicht das Gefühl, ich fürchte mich persönlich nicht wirklich vor dem Staat in dem Sinne. Ich fürchte mich vielleicht eher vor Leuten, die hysterisch werden und sich wechselseitig misstrauen. Also ich habe das auch schon erlebt tatsächlich in einem eigenen Forschungszusammenhang, eine Gruppe von Fellows, in denen auf einmal das losgeht und Leute sich überlegen, hustet der so komisch und so. Das ist tatsächlich schon vorgekommen und Leuten empfohlen wird, sich vielleicht mal 3 Wochen vom Mittagessen zu verabschieden. Das ist sehr problematisch und das zeigt, dass wir alle so ein bisschen auch aufgefordert sind, unsere Zivilität und unsere Rationalität so ein bisschen wieder hervorzukehren.
Da haben wir schon ein interessantes Beispiel dafür, dass ich in Gesellschaften nicht alles in Recht regeln lässt oder in alle Machtstrukturen nicht in Recht transformieren oder auflösen lassen, sondern dass es eben auch Mächte gibt jenseits dessen. Das soll ein bisschen Gegenstand unseres Gesprächs sein. Im Bundesland Thüringen regiert aktuell ein geschäftsführender Ministerpräsident. Genau betrachtet ist das Land regierungslos. Das ist, haben Sie mir mal in einem Vorgespräch gesagt, für einen Staatsrechtler eigentlich der Worst Case, nämlich keine Regierung zu haben.
Ja, ich bin auch erstaunt. Es ist ja doch schon ist einige Wochen her und wir sind immer noch in dem Zustand, in dem niemand das Land Thüringen regiert, den Freistaat Thüringen regiert. Wir hatten die leeren Bundesratsbänke. Der Freistaat wird nicht beim Bundesrat vertreten und das ist eigentlich genau das, vor dem sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes besonders gefürchtet haben. Und die, sagen wir mal, Gemächlichkeit, mit der das Problem angegangen wird oder die Art und Weise, wie alle auf ihren Positionen verharren, ist schon ziemlich erstaunlich. Also das scheint mir schon wirklich ein relativ großer Skandal zu sein. Man ist Bewohner des Landes Thüringen und hat eigentlich keine Regierung.
In früheren Fällen, ich entsinne mich an die Flüchtlingskrise oder Ähnliches, da ist gleich mit schwerem Geschoss gearbeitet worden, war von Staatsversagen und Ähnlichem die Rede. Davon spricht jetzt keiner, obwohl wir doch einen Ernstfall haben.
In gewisser Weise ist das tatsächlich wirklich mal ein Fall von Staatsversagen, wenn nicht regiert wird. Das würde ich auch so sagen, ein dramatischer. Aber natürlich haben wir auch immer diese Tradition, auch gerade in Deutschland, dass wir vielleicht auch lieber verwaltet als regiert werden. Und dass so, solange die Maschinerie so ein bisschen weiterläuft, Pässe werden ausgeteilt, Baugenehmigungen werden erteilt, Strafmandate werden verteilt, solange haben alle das Gefühl, die Regierung ist noch da und es ist nicht so schlimm. Ich würde das ein bisschen anders sehen, weil ich tatsächlich denke, dass das Essentielle einer Herrschaftsorganisation halt auch irgendwie ihre Legitimation ist und die Tatsache, dass da irgendjemand vorne steht, der auch ein politisches Mandat hat. Und wenn der fehlt, dann ist eigentlich auch die Baugenehmigung bis zu einem gewissen Grade demokratisch zweifelhaft. Aber das allgemeine Sentiment ist halt anders tatsächlich.
Ja, das ist ein schöner Begriff, der uns begleiten soll, den wir nachher im zweiten Teil noch ein bisschen problematisieren wollen, den Sie gerade so beiläufig haben fallen lassen, dass da einer vorne steht, ja, der haftbar gemacht werden kann, der auch ein Mandat hat, der auch mit legitimer Herrschaft ausgestattet ist. Das haben wir jetzt nämlich nicht. Die Thüringer CDU will die Nachfolge des bisherigen Landesparteichefs Mike Moring auf einem Parteitag Mitte April klären. Vor einigen Wochen ist er aus dem Amt geschieden. Bodo Ramelow will sich kommende Woche am Mittwoch in Erfurt erneut zur Wahl stellen. Da gab es so Unvereinbarkeitsbeschlüsse von der Bundespartei, die in ein Land hineinregiert. Ich dachte immer, wir hätten eine föderale Ordnung und die Länder wären unabhängig.
Naja, das ist vielleicht doch ein bisschen anders, nicht? Also die CDU muss sich natürlich irgendwie politisch definieren und die CDU, die Bundes-CDU muss natürlich eine Position definieren, auch im Verhältnis zur Linkspartei und zur AfD. Das, glaube ich, ist klar. Und gleichzeitig ist auch klar, dass sie die nicht durchsetzen können und auch nicht durchsetzen können dürfen, in dem Sinne, dass es keine Weisungsrechte des Bundes oder des Bundesvorstands an die Parteigliederungen gilt. Also wir haben ja im Grunde erstmal so, das Dilemma, wie es sich hier entfaltet, ist erstmal, denke ich, durchaus im System angelegt. Einheitlicher politischer Raum des Bundes, der aber natürlich trotzdem Abweichungen und Vielfalt erlaubt. Und dann muss man das irgendwie aushandeln. Das kann man nicht befehlen. Das Problem scheint mir so ein bisschen daran zu liegen, dass die Bundes-CDU in ihrer ja auch verständlichen Bedürfnis, sich von der Linkspartei abzugrenzen, aber vielleicht doch auch nochmal überlegen müsste, ob man da nicht sozusagen mit Ausnahmen oder staatspolitischer Verantwortung oder anderen Kategorien hier der eigenen Gliedpartei auch nochmal die Möglichkeit gibt, überhaupt zu agieren. Ich meine, so ist es natürlich so, dass die thüringische CDU im Prinzip eingesperrt ist zwischen diesen Alternativen, zwischen öffentlicher Empörung einerseits und Verbot der Bundespartei andererseits und gar nicht handeln kann. Und das kann nun nicht die Lösung sein.
Ja, Sie sind da auf einer Höhe mit Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsident Schäuble, die diese staatspolitische Verantwortung auch schon vor Wochen angemahnt haben. Wem, Herr Möllers, hat der Abgeordnete zu gehorchen, in Anführungszeichen? Wem ist der Mandatsträger verpflichtet?
Der Mandatsträger ist nur seinem Gewissen verpflichtet, heißt es ja so schön. Und das bedeutet eigentlich, dass alles, was er tut, seine eigene Entscheidung ist oder sie. Und das heißt auch, dass sie es auf niemanden anders schieben kann. Also es ist gerade nicht so, dass man sagen kann, der Fraktionszwang, also die Meinungsäußerung der Fraktion gegenüber den einzelnen Abgeordneten, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu entscheiden, ist ein Verstoß gegen die Gewissensfreiheit, sondern es ist gerade umgekehrt, dass man sagen muss, du wirst unter Druck gesetzt, alle ziehen und zerren an dir, die Fraktion will was, die Wähler wollen vielleicht was anderes, die Partei will vielleicht noch was anderes, die Öffentlichkeit ist unentschlossen und dann musst du eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung ist immer nur deine. Niemand anders wird sie dir abnehmen und du kannst hinterher nicht sagen, ach, aber alle haben an mir gezogen und gezerrt. Das ist keine Entschuldigung. Also die Regel, die das Verfassungsrecht vorsieht, ist eigentlich eine Regelung, die den Abgeordneten alleine lässt mit seiner Entscheidung.
Nach dem, was ich bisher gehört habe, komme ich nicht umhin festzustellen, die Demokratie hat einen ordentlichen Blechschaden gerade abbekommen, oder?
Ja, ich meine, Demokratie ist halt auch eine Herrschaft. Das ist der zweite Teil des Wortes Demokratie. Und eine Herrschaft hängt auch immer davon ab, dass Leute regieren wollen, dass man sich um die Macht balgt, dass es eigentlich klar ist, dass es mehr Nachfrage als Angebot an Herrschaft gibt und an Macht. Und dann wird es immer dann zum Problem, wenn im Grunde dieser Mechanismus intern außer Kraft gesetzt wird, weil nicht mehr regiert werden soll, weil es Kräfte gibt, die sagen, bleib lieber in der Opposition. Dann wird das System sofort sehr, sehr empfindlich. Ich denke, das Fanal war tatsächlich der Ausstieg der FDP aus den Koalitionsverhandlungen nach der letzten Bundestagswahl und Lindners Feststellung, dass man besser nicht regieren solle als falsch regieren solle. Denn regiert wird natürlich immer irgendwie. Aber wenn eine Partei im Grunde nicht mehr in die Bundes Macht will, wenn eine Partei nicht mehr irgendwie Ministerien haben will, wenn eine Partei nicht mehr diesen Gestaltungsspielraum möchte, dann ist das in gewisser Weise viel gefährlicher für das System, als wenn der Kampf um die Macht hart und aggressiv geführt wird.
Ja, das ist interessant. Sie haben in einem anderen Gespräch, das ich mit Ihnen geführt habe, mal den Begriff der Obstruktion fallen lassen. Sehr salopp übersetzt, des Mauerns, des Verweigerns. Ja, man könnte noch weitergehen, wenn man sich anguckt, wie sich die AfD in Thüringen verhalten hat. Der Lust und Freude an der verbrannten Erde.
Ja, ich meine, die AfD ist natürlich extrem konsequent in dem, was sie tut, weil sie tatsächlich das System abschaffen will. Ich denke, das ist jetzt auch allen klar geworden. Das hat mittlerweile auch die FAZ zum Beispiel verstanden. Die AfD hat jemanden aufgestellt aus ihrer eigenen Fraktion und den dann nicht nur nicht gewählt, sondern jemand anders gewählt. Das ist genau das, was das System nicht kann. Und das ist genau das, mit dem man im System sozusagen frontal reinfährt. Und die anderen haben das vielleicht nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, es sollte doch allen klar sein, dass die ganze Struktur, die Verfassung, all das Schöne und Gute, was wir mit dem demokratischen System verbinden, halt nur funktioniert, wenn alle auch ein Interesse daran haben, Regierungsverantwortung zu übernehmen und sich nicht zurückzuziehen. Und auch nicht nach Ersatzlegitimation zu schauen. Also erstmal zu fragen, was wollen die Wähler wirklich? Wollen die nicht uns in die Opposition bringen? Oder was wollen unsere Mitglieder oder so? Es geht schon darum, dass auch die Funktionäre, der Parteiapparat, die Leute, die sagen, da sitzen die Abgeordneten, in die Macht streben müssen.
Es war viel vom bürgerlichen Lager die Rede, es war vom Verlust der Mitte die Rede, es war vom Mantra von der Mitte die Rede. Ja, ich höre Sie schon schmunzeln. Ich weiß, Sie halten von dieser Rede nichts, weil die politisch nicht sehr wirkungsvoll ist.
Naja, also ich meine, Mitte ist erstmal ein leerer Begriff und man muss sich immer klar machen, die Ordnung des Grundgesetzes, individuelle Freiheit, demokratische Wahlen, ist eine Ordnung, die im späten 19. Jahrhundert als linksradikal gegolten hat. Nicht wahr? Also wer so eine Demokratie wollte, der war eigentlich schon nicht mehr satisfaktionsfähig, etwa im Kaiserreich. Also deswegen muss man sich, glaube ich, mit der Mitte immer so ein bisschen vorsichtig sein. Die Mitte wird ja auch immer in verschiedene Richtungen normalisiert. Sie wandert und sie ist nicht sehr prinzipienfest. Und auch die Bürgerlichkeit ist eine schwierige Kategorie. Ich denke, wir müssen da auch nochmal unterscheiden zwischen politischen und sozialen Kategorien. Also
ja, bei der EU-Wahl hat man das gesehen. Bei der EU-Wahl hat der Rhein-Main-Raum, Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden komplett grün gewählt. Ne?
Ja, und ich meine, bürgerlich heißt politischer erstmal nichts, weil eigentlich in der Demokratie alle Bürger sind. Und sich für sich zu den Anspruch zu nehmen, man sei bürgerlich und die anderen nicht, ist eine problematische Anmaßung. Und sozial bedeutet bürgerlich ja vielleicht auch nicht mehr so viel. Es hat irgendwas zu tun vielleicht mit Besitz oder Bildung. Und die sind nun auch irgendwie unübersichtlich verteilt. Und deswegen wäre ich kritisch sagen, wenn irgendein Lager, vielleicht das konservative oder das rechte Lager, für sich die Bürgerlichkeit in Anspruch nehmen würde. Ein Umstand, der ja mittlerweile durch die AfD auch so ein bisschen ad absurdum geführt ist. Aber der eigentlich schon absurd war, als Olof von Beust vor vielen Jahren behauptete, das bürgerliche Lager habe gewonnen, als er mit der Schildpartei eine Koalition einging. Also das stimmt, ist alles sehr unstimmig und man sollte vielleicht besser darauf verzichten.
Erinnert mich daran, dass die Oma, die im Krieg war, sagte, Joschka Fischer ist gegen den Krieg. Ich will jetzt nicht mehr Adenauer, CDU, sondern ich will jetzt Grün. Und die Mutti aus dem Frankfurter Westend mit den zwei Kindern sagt, die Künast ist für Verbraucherschutz. Ich will jetzt auch Grün. Damit war klassische CDU-Klientel weg oder ist gewandert, sagen wir mal so. Und solche Wanderungen sehen wir ja viel. Es gibt einen anderen Begriff, von dem Sie, glaube ich, auch nichts halten. Das ist die Teamlösung an der Parteispitze. Damit überraschen Sie mich, ausgerechnet Sie.
Naja, ich glaube, man kann das machen, wenn es gut funktioniert. Und die Grünen zeigen ja, dass es sehr, sehr, sehr reibungslos und fast schon elegant funktionieren kann. Ich möchte nur davor warnen, dass mit diesem Teambegriff irgendwie so ein bisschen suggeriert wird, man könne sowas wie demokratische Führung einfach zum Verschwinden bringen. Nicht? Da müssen auch Leute vorne stehen, die Verantwortung übernehmen und die Richtung der Partei definieren. Das muss nicht autoritär, darf nicht autoritär sein. Und es muss natürlich irgendwie repräsentativ und abgestimmt werden. Aber irgendjemand muss am Ende auch sagen können, dafür stehe ich. Und das können auch zwei sein. Aber das ist nun für die Grünen auch, glaube ich, eine gute Lösung gewesen. Aber es ist nicht immer klar, dass dieser Diskurs, der sagt, naja, wir sind alle irgendwie beieinander und wir machen das alles als Gruppe und so weiter, dass der in dieser Form funktioniert oder dass der nicht auch öfters auch sowas wie eine gewisse Unsicherheit des Personals zum Ausdruck bringt, das eigentlich sich nicht mehr zutraut, die Gesamtpartei zu repräsentieren.
Ja, das finde ich sehr schön, weil das so ganz langsam auf den Glutkern unseres Gesprächs zusteuert, der mir in den letzten Tagen doch viel Sorge gemacht hat, nämlich die Frage nach Autorität und Herrschaft in der Demokratie. Hätten wir das vor einigen Jahren oder in einem Seminar gesagt, dann hätten wir als reaktionär gegolten, wenn man den Begriff der Autorität verwendet. Aber jetzt merken wir brauchen vielleicht doch einen. Sie haben mal gesagt, wir haben uns gewöhnt, an eine Welt ohne Politik zu glauben. Jetzt sind wir aus dem Traum ein bisschen erwacht, dass das nicht geht.
Ja, ich hoffe, wir sind erwacht. Das ist mir nicht so ganz klar, ob wir das wirklich sehen. Wie gesagt, es fällt ja auch niemandem auf, dass der Freistaat Thüringen nicht regiert wird. Ich wäre auch mit dem Begriff Autorität immer vorsichtig, weil der in der Tat ein bisschen autoritär klingt. Es ist nur einfach klar, dass eine Demokratie halt nicht die Auflösung einer Herrschaftsstruktur ist, sondern eine bestimmte Form von Herrschaft. Und dass man das Problem der Herrschaft nicht dadurch löst, dass nicht geherrscht wird, sondern dadurch löst, dass man die Herrschaft wechseln kann und abwählen kann. Das ist erstmal ganz trivial.
Kontrollieren kann.
Kontrollieren kann, begrenzen kann und so weiter. Das ist erstmal ziemlich trivial. Aber es wird doch, glaube ich, so in seiner auch Abhängigkeit von, sagen wir so, es hängt dann auch sehr davon ab, dass Leute das auch so wahrnehmen und sagen, den politischen Prozess auch als etwas wahrnehmen, was für sie relevant und in gewisser Weise auch repräsentativ ist. Wenn man sich sagen, vom politischen Prozess als überflüssig oder dessen uninteressant abwendet, dann ist das vielleicht für den demokratischen Prozess sogar noch gefährlicher, als wenn man die aktuelle Politik ablehnt. Insofern kann man auch sagen, ist die gute Nachricht etwa auch des Engagements der AfD, dass die Wahlbeteiligung steigt und dass das ganze politische System wieder ein bisschen mehr Energie bekommt, die vielleicht auch Leute, die das System befürworten, unterstützen wollen, etwas mehr motiviert, sich dafür zu interessieren.
Also lieber demokratische Autorität als autoritäre Antidemokraten.
Das aber lieber auch demokratische Autorität als eine Herrschaftslosigkeit, die nicht demokratisch ist, sondern im Grunde immer nur dann die rohen Möglichkeiten sozialer Macht, nicht wahr, zur Durchsetzung bringt. Denn Politik dient ja erstmal auch dazu, die Ungleichheiten, gerade demokratische Politik dient ja auch dazu, die Ungleichheiten des Sozialen irgendwie aufzufangen und durch ein egalitäres Verfahren irgendwie in Grenzen zu halten.
Ja, jetzt blase ich einmal sonntäglich die Backen auf, weil wir in einem Kulturfragengespräch mit Ihnen sind und nicht in einem Seminar oder auch nicht mit Ihnen als Politikwissenschaftler spreche. Ich habe mal Zuflucht genommen zu Oswald Spengler und da findet man auch schon, Sie merken schon, jetzt kommen ganz harte Dinger, aber ist ja ein kluger Mann gewesen, der auch gesagt hat, das kann man schon bei den Cäsaren nachlesen. Die wussten auch, dass die Republik, also die Römische Republik, auch nur ein Name ist, auch nur ein Gefäß ist, wenn sie nicht auch gefüllt ist mit Körper und greifbarer Gestalt. Und daran fehlt es im Moment, dass wir glauben, der demokratische Prozess alleine würde es schon bringen. Das war, glaube ich, auch der Irrglaube von Habermas, mit Europa zu glauben, der demokratische Prozess alleine würde es schon richten. Jetzt stellen wir fest, nee, es braucht noch ein bisschen mehr. Es braucht sowas Altmodisches wie Menschen.
Ja, ich würde das gar nicht, also ich bin, auch das Wort Menschen macht mich immer so ein bisschen nervös, weil es ja immer so ein sehr moralisches, also Bürger würde ich ja wahrscheinlich sagen, nicht Menschen oder Bürgerinnen. Und auch da würde ich erstmal sagen, ja, ich bin gar nicht so weit weg zu sagen, demokratische Verfahren können erstmal eine Menge bewältigen. Der Punkt ist, glaube ich, nur, dass sich alle nochmal so ein bisschen darüber besinnen müssen, inwieweit A, demokratische Politik für ihr Leben relevant ist. Und ich glaube, wenn man das ehrlich macht, dann sieht man auch, dass sie es ist. Und dann sieht man auch, dass es da nicht nur darum geht, dass der Staat einem etwas nimmt, sondern jedenfalls in unserem System auch, dass man sehr viel bekommt, vom Schulsystem über die Straßen bis sonst was.
Sicherheit und Freiheit.
Sicherheit und Freiheit. Und dass man auf der anderen Seite sich auch nochmal klar macht, dass das, was man an dem System nicht mag, was weak wird hier unbeliebt ist, was ich auch verstehe, nämlich Politik, Parteien, Auseinandersetzung, Streit, doch aber irgendwie die notwendige Form dessen ist und der man auch nicht entgehen kann. Und dass deswegen man vielleicht doch nochmal sehr dafür werben muss, dass Leute Parteipolitik zumindest respektieren als etwas, was Arbeit für sie ist und nicht nur Arbeit für die Politik selbst, nicht nur etwas Selbstreferenzielles. Und auf der anderen Seite aber vielleicht auch nochmal sich überlegen, ob es nicht auch etwas ist, was alle auch mehr betreiben können, nicht wahr? Also der Weg zur Demokratie führt halt doch irgendwie immer noch durch Parteien durch. Das könnte sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr rumsprechen.
Ich fasse nochmal ein heißes Eisen an. Sowas Altmodisches wie Charisma scheint dann doch eine Rolle wieder zu spielen. Wir sehen, nächste Woche ist Super Tuesday. Michael Bloomberg soll 400 Millionen schon ausgegeben haben. Donald Trump hat nur 60 Millionen ausgegeben in seinem Wahlkampf. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, sowas fällt auch in die Waage, ne?
Ja, ich meine, Charisma ist ambivalent. Ich denke, also eine, was ich interessant finde, ist natürlich, dass die Leute, die mal so mit charismatischer Herrschaft in Verbindung gebracht werden, ja teilweise gar nicht besonders charismatisch sind. Ich sehe jemanden wie Putin, ich finde den eigentlich null charismatisch zum Beispiel. Und auch bei Trump kann man sich doch mal überlegen, wie viele Leute das wirklich als Charisma anspricht oder ob das nicht doch eher um politische Probleme geht, die da sozusagen berührt werden von seinem Erfolg. Bei uns muss man auch sagen, wir haben natürlich eine lange Tradition uncharismatischer Kanzler gehabt und Adenauer war nicht besonders charismatisch, Bundeskanzlerin ist auch nicht besonders charismatisch, das darf man glaube ich schon so sagen, so dass ich mir gar nicht so sicher bin. Ich glaube, Plausibilität einer Führungsfigur, die keine Angst davor hat, sagen, Verantwortung für Dinge zu übernehmen, genügt schon. Und dann muss man sehen, wie man die Wähler mobilisiert. Traditionell hat die SPD eher charismatische Figuren aufgestellt, auch wahrscheinlich, weil sie traditionell immer die kleinere Partei war, die auf andere Art und Weise auf Mobilisierung angesetzt ist. Aber das hat die SPD jetzt eigentlich aufgegeben und damit wird es wahrscheinlich noch schwieriger für sie.
Lassen Sie uns auf die jüngsten Ereignisse noch zu sprechen kommen, weil das wichtig ist. Bundesminister des Innern Horst Seehofer hat Ende Januar das rechtsextreme Netzwerk Combat 18 verboten. Mitte Februar wurden an 13 Orten Razzien durchgeführt in der Bundesrepublik, die erfolgreich waren, wenn man so sagen darf. Ganze Nester wurden ausgehoben. Eine rechtsterroristische Vereinigung, Gruppe S, hören wir, plante Anschläge, unter anderem auch auf die grünen Politiker Habeck und Hofreiter. Da ist offenbar so viel los gewesen in der Vergangenheit, was wir nicht mitbekommen haben. Fehlt es an Schutzstandards? Ich erwähne die Stichworte Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke in Kassel. Ich erwähne den Synagogenattentat in Halle. Fehlt es an Schutzstandards und einem wirkungsvollen Verfassungsschutz?
Ich glaube erstmal nicht an Verschwörungstheorien und ich will mich jetzt ja nicht hinsetzen und irgendwie sagen, was die Innenverwaltung oder die Sicherheitsbehörden besser machen können. Da wird schon sicherlich seriös gearbeitet. Es gibt ein paar Dinge, die einen halt doch sehr irritieren, nicht? Also zwei Dinge, die mich irritieren. Das eine ist, dass eigentlich nach den NSU-Morden alle gesagt haben, aha, wir sind jetzt sensibilisiert für das Problem. Und das ist jetzt auch schon ziemlich lange her. Und die Sensibilisierung hat sich nicht so richtig, also sie ist für mich nicht so sichtbar geworden. Und das Zweite ist natürlich die Figur von Maaßen, wo man sagen muss, dass jemand wie Maaßen Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ist. Das ist schon sehr besorgniserregend. Und es wird irgendwann auch mal in den Geschichtsbüchern stehen, als hoffentlich nur eine Skurrilität, aber vielleicht auch als ein ernsthaftes Problem. Denn also, wenn die Aufgabe, sagen die FDGO zu schützen und die Figur sozusagen so auseinanderklaffen, dann ist das schon ein dramatischer Vorgang.
In einem Ihrer jüngsten Bücher, das letztes Jahr in Neuauflage erschienen ist, das Grundgesetz Geschichte und Inhalt, finde ich ganz hinten so einen kleinen Passus, der darauf eingeht. Das war lange vor diesen Ereignissen, nämlich die Frage danach, dass man Begriffe wie innere Sicherheit und Verfassungsschutz darüber wohl neu nachdenken muss, je mehr sich politischer Extremismus auch in die Mitte der Gesellschaft ausbreitet.
Ja, ich meine, da ging es mir, glaube ich, eher darum, nochmal zu sagen, das Problem des ganzen Verfassungsschutzes, der inneren Sicherheit in so einem umfassenderen Sinne, das müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen breiter diskutieren. Also es geht natürlich sehr viel um Fragen der politischen Bildung. Wie sieht eigentlich eine moderne politische Bildung aus? Vielleicht nicht so moralisierend und nur vergangenheitsbezogen, sondern eher auch mal ein bisschen positiver darauf abstellend, was man eigentlich davon hat, in der Demokratie zu leben, was man auch daran so ganz egoistisch für Vorteile hatte, in so einer Ordnung aufgehoben zu sein. Aber dann geht es auch, glaube ich, um sehr viel technische Fragen. Wir müssen nochmal überlegen, ob wir die Unterfinanzierung der Länder, die im Grunde immer mehr in Abhängigkeit zum Bund geraten, nicht auch ein demokratiepolitisches Problem ist, weil natürlich der Föderalismus vielleicht das wirksamste Mittel gegen Autoritarismus ist, weil man gegen Politik eigentlich nur andere Politik und Pluralisierung von Politik ansetzen kann und so weiter und so fort. Ich denke, es wäre ganz gut, wenn man mal die ganze Institutionenordnung nochmal aus dieser Perspektive betrachtet und nochmal überlegt, wo man ansetzen kann. Denn ich meine, wenn es ums Bundesamt für Verfassungsschutz geht oder wenn es um Parteiverbote oder solche Dinge geht, dann ist man ja im Grunde schon sehr reaktiv, dann ist es in gewisser Weise schon zu spät. Die demokratische Ordnung muss ja im Grunde von Anfang an und sagen mit einer intelligenten Institutionenbewusstsein begründet und geschützt werden und deswegen muss die Debatte breiter geführt werden.
Vor zwei Jahren hat ein Buch ziemlich für Furore gesorgt, How Democracies Die von Daniel Sieblatt, wie Demokratien sterben. Da ging es darum, dass es nicht Revolutionen sind oder von außen Angriffe, sondern eher Verfallsprozesse von innen. Da ist ja was dran. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber wenn an unserer Krisenbeschreibung was dran ist und wir, so wie wir es eingangs gesagt haben, diese Ordnung für schützenswert halten, müssen wir jetzt was tun?
Ja, ich meine, ich würde ja auch sagen, wir tun ja auch alle was. Wir diskutieren das breit, wir reden über sehr viele Themen. Wir sehen ja auch, dass etwa die Innenbehörden da jetzt auch anders orientiert sind. Wir hören einen CDU-Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, der sagt, also wir hatten mal die RAF, das war früher unsere Bedrohung von links, jetzt haben wir eine Bedrohung von rechts und die kann man nicht gleichsetzen. Das ist ja schon bemerkenswert für einen CDU-Politiker. Wir haben also, glaube ich, schon ein allgemeines Bewusstsein. Ich würde vielleicht denken, diese Diskussion so an der Spitze um die harten Probleme, Terrorismus, Rechtsterrorismus und so weiter, die wird ja geführt. Die Debatte darunter, inwieweit alle sich nochmal überlegen können, als Teil einer demokratischen Gemeinschaft irgendwie ihren Beitrag zu leisten und was dieser Beitrag eigentlich bedeutet, die müsste man vielleicht auch nochmal ein bisschen intensivieren. Was heißt es eigentlich im Alltag, als Demokratin und Demokratin der Bundesrepublik zu leben? Hat das irgendwelche Relevanz für mich oder ziehe ich mich doch nur zurück in, sagen, meine Privatheit? Und denn letztlich ist das natürlich der Faktor, an dem sich die Dinge entscheiden.
Vorne stehen und der Demokratie Rückhalt gebieten. Ein Gespräch über die geschädigte Demokratie, über Autorität und Herrschaft in Zeiten von Coronavirus und Rechtsextremismus mit Christoph Müllers, Professor für öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Staatsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin. Und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.